Thema heute: Hacker und Hexen. Computerkultur zwischen Datenklau und Eigenbau. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Irgendwo sitzen Sie, die Hacker, so wie ich, am Internet und schicken mir per E-Mail Viren und Trojaner. Dann greift ein spezielles Suchprogramm auf dem Computer ein und informiert mich, dass die infizierte Post gelöscht wurde. Alles Übrige hält, so hoffe ich, die Firewall von meinem Rechner fern. Mehr bekomme ich nicht mit von der Existenz der Hacker. Sie gehören zum Internet wie Wespen zur Limonade. Sie sind lästig, vielleicht sogar gefährlich, aber man hat sich an ihre rätselhafte Existenz gewöhnt. Ab und zu wird einer unter filmreifen Umständen von der Polizei geschnappt. Alexander Suvorov auf dem Frankfurter Flughafen im März beim Abflug nach Bali. Amerikanische Special Agents hatten den 24-jährigen Aston schon lange im Visier. Er soll Datenbanken mit Kreditkartennummern gehackt und einen Schaden von 100 Millionen Dollar verursacht haben. Das ist zwar schlimm, aber es nötigt einem schon fast Respekt ab, so wie ja von jeher die Tresorknacker als Gentleman-Ganoven gelten. Und es ist diese Mischung aus Kriminalität und Genialität, die als dialektische Spannung über der ganzen Hackerszene liegt, die sie so interessant macht und mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Dazu begrüße ich drei Experten von ganz unterschiedlicher Herkunft und Ausrichtung, nämlich Günther Ennen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, Holm Friebe von der Zentralen Intelligenzagentur und Tim Pritlove vom Chaos Computer Club. Und weil das nun gleich drei Organisationen mit irgendwie fantastisch anmutenden Bezeichnungen sind, sollten wir dem Erklärungsbedarf gleich zu Beginn abhelfen. Herr Ennen, ich fange mal mit Ihnen an. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist noch verständlich. Der Staat schützt den Bürger vor den wilden Gefahren des Internets, aber auch die Unternehmen und alles, was damit zu tun hat. Ist das die Aufgabe?
Also wir haben unterschiedliche Zielgruppen und die primäre Zielgruppe des BSI ist die Bundesverwaltung selbst. Also wir sind der Bereich oder das Bundesamt, was nicht für die Technik, sondern für die Sicherheit der Informationstechnik zuständig ist.
Damit nicht sowas passiert, wie es gerade der Fokus gemeldet hat in Bezug auf die Webseite von Herrn Solana bei der EU, nicht, die von einer Türkengang gehackt wurde, wie ich hier lese.
Solche Aktionen haben wir bisher in Deutschland mit unseren präventiven Maßnahmen verhindern können. Und in dem Begriff Prävention ist eigentlich ein Großteil unserer Arbeit auch zu sehen. Also wir sind nicht nachgängig, überwiegend aktiv, sondern deutlich mehr als 80% unserer Aktivitäten sind im Bereich der Prävention, also das Verhüten von Schäden mit Hinweisen, was ist zu tun, um die Technik zu schützen, mit der die Bundesverwaltung arbeitet. Aber alles, was wir tun, hat natürlich auch direkte Auswirkungen auf, weil es einen Vorbildcharakter hat, auf die Wirtschaft, auf die Wissenschaft und natürlich auch auf die Zielgruppe der Bürger. Also wir haben für die Zielgruppe der Bürger auch eine eigene Webseite.
Okay, also mehr über die Verhüter und ihre Mittel dann gleich. Jetzt, Herr Friebe, die Zentrale Intelligenzagentur ist ein Name, der so ein bisschen nach Schabernack klingt und das ist ja unter anderem auch das, was Sie treiben, indem Sie gelegentlich den wichtigsten deutschen Literaturpreis, also Nachwuchspreis, Bachmann-Preis, ein bisschen lächerlich machen. Eigentlich sind Sie, das wollte ich noch nachtragen, Herr Ennen, Sie sind Informatiker von der Herkunft. Sie, Herr Friebe, sind
Volkswirt und Journalist, so hat das angefangen.
Und mutiert zum Schriftsteller längst.
Schriftsteller ist ein großes Wort, ich würde Publizist sagen oder Autor.
Jedenfalls ist ein Buch in Vorbereitung, wir wollen es gerade nennen, es ist noch nicht auf dem Markt, kommt nächsten Monat dann bei Campus heraus. Das hat mit unserem Thema zu tun, aber auf eine etwas trickreiche Weise, denn Ihre These ist, dass man heutzutage eigentlich alles hackt in seiner Umgebung, sich alles anverwandelt. Marke Eigenbau heißt der Titel, nicht? Können Sie mal kurz die Grundthese referieren?
Marke Eigenbau, der Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion ist der vollständige Titel. Und es geht darum, dass sich verschiedene Phänomene aus unterschiedlichen Richtungen verdichten. Also die Crafting-Bewegung gehört dazu. Auf einmal wird Handwerk, Handarbeit, traditionelle Handarbeit wieder schick. Vom anderen Ende der Skala sehen wir, dass Open Source einfach langsam an Boden gewinnt. Und insgesamt verdichtet sich das zu einem Phänomen, das wir Marke Eigenbau genannt haben, wo man beobachten kann, dass aus unterschiedlichen Richtungen eigentlich das Selbermachen, die Eigeninitiative und die Selbstermächtigung an Boden gewinnt. Und das haben wir versucht zu skizzieren und zu beschreiben.
Selbstermächtigung, ich springe mal gleich auf das Stichwort. Herr Pritlove, ist ein tolles Wort eigentlich für das, was der Chaos Computer Club macht. Im Grunde ist der Mensch das alles befummelnde Wesen, nicht? Und diejenigen, die sich im Chaos Computer Club versammeln, die befummeln die Hardware und die Software, bauen sie um, dringen ein, machen alles anders. Mal ganz kurz zur Geschichte. Chaos Computer Club hat man schon öfters gehört. Seit wann gibt's ihn?
Der Club ist so 81 gegründet worden, so im Geiste des anstehenden Zeitenwandels 1984. So.
Da gab es noch kein Internet und unsere heutigen Probleme alle nicht.
Das ist richtig. Es gab allerdings, es zeichnete sich schon ab, dass diese Netzwerke kommen werden. Und die Leute, die sich dort zusammengefunden haben, um den Club zu gründen, haben das auch ganz bewusst schon mit den Blick darauf getan, dass einfach bei ihnen die Erkenntnis da war, dass Computer unser Leben verändern werden, dass Computernetzwerke im Besonderen unser Leben, die Gesellschaft umkrempeln werden und dass das sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Und die Chancen zu nutzen und vor den Risiken zu warnen, das war so die Kernmotivation des Clubs damals und das ist auch heute noch so.
Sie reden fast so feierlich wie das BSI, aber Sie machen es ein bisschen anders, ne?
Naja, wir sind zwar jetzt organisatorisch leicht anders aufgestellt, aber im Prinzip gibt es da auch viele Interessenüberschneidungen. Ich meine, das BSI ist insofern eine sehr sinnvolle Angelegenheit, als dass der Staat ganz klar erkannt hat, dass Sicherheit ein wichtiges Thema ist, auch als Dienst für den Bürger. Da muss jemand drauf schauen, der auch Kompetenzen hat und dass man dort die Kompetenzen versammelt, das ist eine gute Sache. Also gäbe es das BSI nicht, würden wir sicherlich vorschlagen, dass man es schnell mal einrichtet, denn es muss ein solches Kompetenzzentrum geben. Der Chaos Computer Club wird zwar immer sehr über diese Sicherheitsschiene wahrgenommen, das ist jetzt beileibe nicht unser einziges Ding, aber das spielt natürlich in der Computerzeit, zumindest derzeit, wo das alles noch nicht so verstanden ist, eine große Rolle. Aber auch wir sehen uns natürlich in gewisser Hinsicht als Kompetenzzentrum. Allerdings viel breiter aufgestellt, der Forscherdrang hat bei uns eine große Dichte. Wir sind immer noch ein sehr junger Club, wir bekommen am laufenden Meter Zulauf von sehr jungen Leuten, die einfach das Hacken interessiert und die eben diesen Forscherdrang ausleben wollen und das ist eine permanente Verjüngungskur, die wir uns dort gestatten.
Und so ein bisschen allerdings immer am Abgrund entlang, denn wir reden über das Hacken und das Hacken hat ja zwei Seiten. Also einerseits ist natürlich dieses naive, spielerische Element dabei, aber andererseits ist es zu einem großen Teil verboten.
Naja, das ist so ein bisschen diese Mediensichtweise, dass jetzt so der Hacker das Böse ist. Wenn ich so solche Fälle höre, wie mit dem genannten Russen, der jetzt so Kreditkarten geholt hat. Ich meine, die Tatsache, dass er sich das übers Netz geholt hat, ändert nichts an der Tatsache, dass es sich dabei um einen einfachen Kriminellen handelt. Die Motivation, die bei diesem Menschen vorliegt, ist halt krimineller Natur. Ob man das nur über ein Datennetz macht oder indem man einen Bügel ansetzt an eine Tür, die aufspringt und sich die Kreditkarten aus dem Laden direkt holt. Ich sehe da keinen qualitativen Unterschied. Natürlich setzen die Leute heutzutage Computer ein, denn dort sind die Daten gelagert und deswegen zwingt es quasi die Kriminalität, sich auch in diesen Bereichen auszubreiten.
Aber spielt nicht die Lust am Verbotenen, spielt nicht speziell die Lust am Verbotenen doch eine gewisse Rolle dabei?
Es ist weniger das Verbotene als die Grenze, die einem gesetzt wird, die man gerne überschreiten möchte. Das Spielerische ist etwas, was halt den Hacker treibt. Man möchte gerne spielen mit der Technologie und man möchte an die Grenzen kommen und man möchte diese Grenze auch überschreiten. Das ist dann nicht in dem Moment automatisch die Grenze, die jetzt auch ein Gesetz setzt. Viele Gesetze, die einem Grenzen setzen, sind nicht unbedingt sinnvoll. Wir haben jetzt einen neuen Hackerparagraphen, Paragraph 202c im Strafgesetzbuch, wo halt auf eine etwas absurde Art und Weise Verbote ausgesprochen werden für Dinge, die jede Sicherheitsfirma heutzutage einfach benötigt und die dadurch eben auch kriminalisiert wird. Sind das denn jetzt alles böse Hacker? Nein, das sind Leute, die im vollkommen legitimen Anspruch Geld verdienen wollen und eine sinnvolle Dienstleistung bereitstellen.
Man sieht also, dass das nicht verstanden wird. Wir wollen eine Schicht, ohne dass es zu technisch wird, aber noch eine Schicht tiefer noch eindringen. Was ist das, was da zum Beispiel benötigt wird, wie Sie sagen, und trotzdem verboten wird?
Na, dann geht es konkret um das Verbot des Einsatzes von sogenannten Hacker-Tools. Ja, das ist so der gängige Begriff, der in den Medien herumfliegt. Bloß das Ding ist, natürlich, wenn man Sicherheit herstellen will, muss man auch testen. Und natürlich braucht man zum Testen dieselben Werkzeuge, die man auch braucht, um einen Angriff konkret vorzunehmen.
Was machen Hacker-Tools, wenn ich mal dazwischen frage?
Die klopfen an Maschinen an und schauen, wo eine offene Tür ist, mal ganz einfach gesagt. Um einfach zu schauen, wo wird von diesem Computer ein Dienst angeboten und wo nicht. Wenn irgendein Administrator da jetzt eine Tür offen gelassen hat, die eben nicht offen sein soll, dann muss man das natürlich herausbekommen. Aber man kann jetzt den kriminellen Vorgang nicht dadurch unterbinden, indem man das verbietet, weil den Kriminellen interessiert das eh nicht. Das ist eh alles illegal, was er macht. Plus die Leute, die eben legitime Sicherheitsüberprüfungen machen, haben an der Stelle ein Problem.
Unser Behördenvertreter wird schon unruhig.
Ja, Behördenvertreter, ich bin einfach aus der Sache selbst da interessiert. Sie fragten nach, was machen Hacker-Tools? Also man kann das sehr gut visualisieren, indem man sagt, sie organisieren, sagen wir, eine kleine Truppe von 10 Personen und die ziehen durch ländliche Gebiete und klopfen da an die Haustüren, sind die Fenster zu, sind die Haustüren auf. Wenn die Haustüren auf sind, geht man rein, schaut mal nach, was ist denn im Wohnzimmer, was ist in den Schränken, ja, bewegt sich im Haus. Und da gibt es also überhaupt keine Barrieren, die anerkannt werden. Und wir kennen das ja, wenn ein Gartenzaun ist, er auch nur 50 Zentimeter hoch, signalisiert das, sorry, hier hat niemand was zu suchen, ja. Und auf diese Art und Weise stellt sich natürlich die Frage in der Bewertung. Ne? Es gibt eben, wenn wir diesen Vergleich heranziehen, ne, erklärt sich direkt, warum man dies und jenes nicht einfach legalisieren und zulassen sollte. Und ich würde einfach nicht sagen, hier mit abstrusen Argumenten dies verbieten, sondern bilden Sie das, was im Web passiert und die Aktionen, die da stattfinden, einfach ab in das normale Leben. Und dann werden Sie das ein oder andere deutlich anders sehen. Also auch der Vergleich, ob ich jetzt übers Web mir eine Kreditkarte besuche oder ob ich jemanden halt massiv bedrohe und ihm die abnehme, ist ein Unterschied. Und bei dem einen kann er das in Teilen sehr unerkannt tun. Und auf der anderen Seite, wenn er das hier in Berlin auf der Straße tut, ja, sorry, da ist die Gefahr, dass Passanten das verhindern oder auch der Ruf der Polizei sofort gehört wird, deutlich größer. Also so einfach sind die Vergleiche nicht zu ziehen.
Gut, aber wir haben über Motivationen gesprochen und darum ging es mir primär. Die Motivation des Hackers ist keine kriminelle Motivation. Einen Hacker generell als kriminell zu bezeichnen, da sprechen wir uns einfach dagegen aus, weil das Hackertum ist auch eine Hochkultur der letzten 20, 30 Jahre, die auch zum Großteil zur Entwicklung des Internets und der uns heute zur Verfügung stehenden Werkzeuge beigetragen haben. Es ist genau diese Mentalität der Hacker, die dort überhaupt die Entwicklung vorangetrieben hat. Und insofern sehen wir uns natürlich da immer zu Unrecht verunglimpft, auch wenn es ein bisschen sinnlos ist, da immer gegen Windmühlen anzurennen. Uns ist schon bewusst, wie mit dem Begriff in der Öffentlichkeit umgegangen wird. Gut, das gibt uns die Gelegenheit, mit dem Robin Hood-Image zu kokettieren, aber natürlich haben wir auch ein konkretes Anliegen. Und das ist auf der einen Seite, als Club wollen wir einfach weiterhin forschen und das kreative Potenzial, was wir in diesem und anderen Ländern haben, binden und nach außen bringen, weil dort entsteht die Kompetenz der Zukunft. Die jungen Leute insbesondere sind diejenigen, die moderne Technologie so weit verstehen, dass sie eben diese Chancen erkennen können, aber eben auch die Risiken, wovon ich eingangs schon gesprochen habe. Und dort warnend in der Öffentlichkeit zu stehen, das ist eine der Aufgaben des CCC, die er in letzter Zeit, wie ich finde, auch gut wahrnimmt.
Also Herr Prindorf hat ganz recht, es ist auch das Ziel der Sendung, die Motivation herauszuarbeiten und zu verstehen, dass marodierende Gangster irgendwie von der Bewertung her negativ zu beurteilen sind. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Aber man kann trotzdem sozusagen mit dem Blick des Schriftstellers zunächst einmal versuchen herauszuarbeiten, worin liegt eigentlich der Thrill, so etwas zu machen. Ich sprach vorhin schon von der Lust am Verbotenen. Es ist vielleicht sogar noch mehr zuzuspitzen. Es gibt auch einen spezifischen Spaß am Eindringen. Also das Eindringen nicht nur in fremde Häuser, sondern speziell, man spricht ja auch in der Computerterminologie von Eindringen. Dabei fällt mir ein, wir haben zwar im Titel auch von Hexen mit ä-ck, werden sie, glaube ich, geschrieben, gesprochen, aber natürlich haben wir hier eine männliche Runde. Wie ist das in Ihrem Club, Herr Pritlove? Deutlich mehr Männer, oder?
Ja, aber wir haben schon so eine solide 10%-Basis bei den Frauen. Das ist halt in Deutschland so, dass Technologie für Frauen nicht so interessant ist. Ich habe aufgehört, darüber zu rätseln, warum das so ist. In anderen Ländern ist das nicht so.
Wirklich nicht?
Nein. In den USA, insbesondere in Nordamerika, kann man einen sehr viel höheren Anteil feststellen. Ich könnte ihn jetzt konkret nicht beziffern, aber es ist ganz offensichtlich. Mhm. Es gibt da auch eigentlich keinen besonderen Grund, warum das so ist.
Also kommen wir zurück zur Motivation. Es gibt da diesen Jugendforscht-Aspekt. Es war ja im Grunde auch eine Jugendbewegung, die mit dem Cracken begonnen hat, mit dem Kopieren, mit dem Entfernen des Kopierschutzes zunächst einmal, verboten, weil schließlich es gibt ein Urheberrecht. Dennoch hat es vor 10, 20 Jahren diese Bitnapping-Partys gegeben, nicht? Wo also die Leute sich getroffen haben und einen Riesenspaß dabei hatten, den Kopierschutz zu entfernen.
Den Spaß haben die eigentlich mehr daraus gezogen, Informationen zu teilen und zu verbreiten. Das eigentliche Entfernen von Kopierschützen ist manchmal eben notwendig gewesen, um das zu tun, aber steht nicht im eigentlichen Sinne im Vordergrund. Mit der Ausnahme natürlich von den Leuten, die jetzt eben ganz konkret an diesen Problemen forschen und das eben deren Hürde ist, die sie einfach zu nehmen haben, um in diesem konkreten Forschungsbereich voranzukommen. Dem Hacker geht es darum, das Unmögliche möglich zu machen. Man will halt einfach voranschreiten und das selber machen, das herausfinden, wie etwas funktioniert. Das ist die Motivation, nicht das Eindringen. Das ist mir zu einfach.
Also ich habe gerade bei mir festgestellt, da bin ich stolz auf mich, dass es Ihnen nicht gelingen wird, mich zu überzeugen, dass der Hacker ein solch ausgeprägtes Helfersyndrom wirklich hat, wie Sie es versuchen hier zu vermitteln. Und auch diese Differenzierung, die Sie angesprochen haben zwischen Hackern und Crackern, ist vielleicht so eine Idee, der Hacker selbst nochmal ein anderes Feindbild irgendwo mit in die Diskussion zu bringen. Das nennt der Hacker den Cracker, ja, um von sich abzulenken und sagen, also der Bösewicht sind wir nicht, das sind die Cracker. Wir sind Hacker, wir sind also gemeinnützige Wesen. Ja. Und ich denke, hier ist wirklich in der Tat sehr viel Psychologie dahinter. Was wir ja haben, ist eine Diskussion auf sehr technischer Ebene. Man motiviert hier über das Interesse, Jugend forscht, Aspekt, da ist ein Computer was ganz Neues, der reizt und da möchte ich eindringen, ich möchte es verstehen. Was fehlt, ist die Grenze. Also eigentlich, man kann es global als Juristerei ansprechen. Wo sind die Grenzen? Und das wird nicht vermittelt, ja. Ob hier beim Cracken oder bei anderen Themen. Ne?
Oh, das wird sehr wohl vermittelt.
Bei den Hacker-Tools, ne? Ich habe ja das Beispiel mit diesen marodierenden Banden gesagt, ne? Wo sind die Leute in dieser Szene, die sagen, halt hier und nicht weiter, ja. Ich habe eher so den Eindruck, dass die Leute angespornt werden, in ihrem Wissensdrang dies und jenes zu versuchen, aber dass nicht irgendwo der Jurist da ist und sagt, halt.
Da waren Sie aber noch nicht auf dem Chaos Communication Kongress vom Chaos Computer Club. Da geben wir uns sehr große Mühe, das zu machen. Und eine der Grundprinzipien des Clubs ist auch, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Datenschutz ist schon immer ein ganz starkes Thema bei uns gewesen. Und selbstverständlich achten wir sehr darauf, gerade diese ethische Motivation rüberzubringen. Das ist für uns das Allerwichtigste.
Also mir scheint es, als hätten Sie das Feindbild doch relativ ausgeprägt in dieser Form, dass Sie Sachen zusammenschmeißen, die nicht zusammengehören. Denn die Tatsache, Sicherheitslücken aufzudecken, impliziert nichts darüber, was man später mit diesen Daten macht. Und da fängt ja eigentlich der Missbrauch erst an.
Ja, aber da gibt es ja nun in der Industrie und bei den Anwendern sehr wohl schon längst angeführte Verfahren, wie mit Sicherheitslücken in Programmen umgegangen wird. Gibt es eine Netiquette, wie geht man damit um, wenn man so etwas feststellt? Man gibt eine Karenzzeit von mehreren Monaten, wo man den Hersteller sagt, hallo, ich habe da was gefunden, kümmere dich drum. Namhafte Hersteller reagieren darauf, entwickeln dann Patches und verteilen die. Das ist ein Wirtschaftszweig, der auf hoher Basis und sehr fundiert eben auch abläuft. Ne? Auch das Patchen von Systemen ist natürlich ein Thema des BSI. Wir weisen auf Sicherheitslücken hin. Ich habe übrigens 6 Jahre lang im BSI, ich habe die Organisationseinheit CERT, Computer Emergency Response Team.
Was heißt das?
Das ist das Computer-Notfall-Team, Computer Emergency Response Team mit Lagezentrum für die Bundesverwaltung aufgebaut. Ich wollte einfach hier an dieser Stelle nur signalisieren, hallo, ne, hier sprechen Sie mit jemandem, der 6 Jahre ein solches Zert aufgebaut und geleitet hat. Also da lasse ich mir nicht erzählen, was Sicherheitslücken bedeutet, wie man die schließt und wie hier die Philosophie ist.
Ja, aber es widerspricht auch nicht dem, was wir machen. Ich meine, wir haben schon vor 20 Jahren solche Sicherheitslücken-Hinweise bekommen und dann versucht, dem Hersteller das mitzuteilen. Das ist bei uns eine ganz klare Politik, dass wir versuchen, da ein Mittler zu sein zwischen Anbieter von Dienstleistungen, den Herstellern von irgendwelchen Produkten, aber eben auch uns schützend selber auch für die Hacker-Szene zu stellen, damit eben die Leute nicht gleich dort sozusagen als Überbringer der schlechten Botschaft verurteilt werden. Das ist eine sehr wichtige Funktion und wir sind da auch schon immer auf dieselbe Art und Weise vorgegangen. Ganz klar, man gibt denen natürlich einen Vorlauf, das zu beheben. Nur in dem Moment, wo sich bestimmte Unternehmen vollkommen beratungsresistent zeigen, müssen sie ja dann halt auch manchmal bluten, wie das zum Beispiel bei der Telekom vor ein paar Jahren war, als sie irgendwie einfach überhaupt nicht einsehen wollte nach einem Jahr, dass sie ein riesiges Loch in ihrem Login-System haben. Dann wird es halt einfach veröffentlicht, da muss man dann eben auch solche Wege gehen, um auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es wichtig ist, sich um Sicherheit zu kümmern.
Also Herr N., Sie bezweifeln ja, ich habe es schon gehört, ein bisschen den wohltätigen Aspekt des Hackens und auch des organisierten Hackens, des clubmäßig Chaos-Computer, clubmäßig organisierten Hackens. Unter anderem wohl deshalb, weil eine zugrunde liegende Tendenz bei den Hackern doch das etwas, ich will nicht sagen staatsfeindlich, aber doch staatskritische Element ist. Nicht? Es ist so ein bisschen etwas Subversives dabei. Man glaubt dem Staat zunächst mal nicht diese 100-prozentige Reinheitsfassade, die ja auch mit Bundestrojanern und diesen ganzen Diskussionen immer wieder etwas ins Rutschen gerät. Ich will auf etwas anderes hinaus. Lassen wir mal unseren eigenen Staat, die Bundesrepublik, kurz außen vor. Sie haben im Augenblick ein großes Projekt mit China am Laufen. Da geht es auch um einen Staat, der allerdings genau das, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich Informationen teilen und verbreiten. Das ist ja das Schöne, was das Internet kann und was sie befürworten und was der Chaos Computer Club macht und alle Hacker eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben haben. Also in China geht das nicht. Wir wissen es, da herrscht die Zensur. Und dagegen haben sie jetzt auch irgendein Mittel entwickelt, um die, wie heißt sie, die Great Firewall in China zu unterlaufen.
Diese Mittel sind schon lange entwickelt. Das ist einfach existierende Technologie. Das Problem ist, niemand kennt es. So, ich habe mich schon schwer gewundert, dass Journalisten nach China kommen und sich dann wundern, oh, das Internet ist gesperrt, jetzt kann ich ja gar nichts was dagegen machen. Also wer ins Ausland geschickt wird und 5 Jahre vorher weiß, dass da eine Olympiade ist und natürlich auch weiß, wie die Ist-Situation mit Freiheit in China ist, mein Gott, warum der nicht gleich von seinem Techniker eine VPN-Konfiguration mitbekommen hat. Das ist ein virtuelles privates Netzwerk, mit dem man sozusagen wie durch einen Tunnel nach Hause sich verbindet und dort erst eigentlich in das Internet mündet und dort eben dann die Freiheit hat, die man auch zu Hause hat. Kann ich gar nicht verstehen. Aber offensichtlich ist diese Belehrung notwendig. Diese Chinese Wall-Informationsseite, die wir jetzt aufgesetzt haben, kurzfristig, ist einfach nichts anderes als so ein Informationszentrum, wo eben Umgehungsmaßnahmen dieser Zensurmaßnahmen der chinesischen Behörden einfach empfohlen werden. Das hätte natürlich technisch auch sicherlich das BSI machen können, aber das ist natürlich an der Stelle auch eine schwierige Geschichte, wenn es so um Staaten, die sich untereinander kritisieren, geht. Und wir haben da natürlich ganz andere Freiheiten und tun das einfach.
Das funktioniert aber nicht, indem man sich in Deutschland dann einwählt per Telefon, sondern man kommt schon in China ins Internet, aber
man nutzt nur einen dünnen Kanal, sozusagen durch das Internet eine einzige verschlüsselte Verbindung, die irgendwo hingeht. So als würde man auf Amazon sich irgendwie verschlüsselt anmelden. So, das ist ja auch nicht sehr viel anderes. Nur, dass da eben die ganzen Informationen durchgehen und die dann hinten sozusagen rauskommen. Man nennt das einen Tunnel. Ich will jetzt hier nicht zu sehr in die Technik gehen. Aber das ist kein Voodoo. Das ist auch nichts, was wir erfunden haben. Das gibt es seit Jahren. Das hat heutzutage jedes Betriebssystem serienmäßig dabei. Das muss man einfach nur einschalten und dann funktioniert das.
Dann wundere ich mich natürlich, wenn das so leicht ist, wieso die Zensur in der Welt überhaupt funktioniert.
Na, weil wir eben es auch immer noch mit einem großen Unwissen zu tun haben, generell in der Gesellschaft, auch bei den Firmen sehr häufig, auch bei Firmen, die es eigentlich besser wissen müssten, da schütteln wir auch regelmäßig den Kopf, warum das so ist. Andererseits muss man auch sehen, das Internet und überhaupt die ganze Computertechnologie, das ist nach wie vor Neuland. Das gibt es eigentlich erst so richtig seit 20, 30 Jahren. Auch Mobiltelefone benutzen wir eigentlich erst seit 15, 20 Jahren. Das ist nicht genug Zeit, um wirklich einzusacken in so eine Gesellschaft. Und dessen sind wir uns natürlich auch bewusst. An der Stelle nehmen wir dann eben einfach so eine beratende Tätigkeit auf und sagen, okay, alles klar, das ist kompliziert, das verstehen wir. Wir begreifen aber die Technologie, wir erklären euch das. Das ist ja auch etwas, was das BSI auch macht. Insofern sind wir da gar nicht auf unterschiedlichen Wegen. Bloß uns halt in so eine kriminelle Ecke stellen zu wollen, deswegen das. Dafür haben wir kein Verständnis.
Ob das jetzt eine Wohltat ist, das mag ich jetzt hier nicht werten wollen. Also wir sind hier in einem Raum, also auch das, was zurzeit eben mit China diskutiert wird, was sehr politisch ist. Und deshalb konzentrieren wir uns in diesen Bereichen einfach auf unsere technische Aufgabe und halten uns eigentlich aus dieser Bewertung schon raus, also aus guten Gründen. Ich denke,
dann können Sie ja eigentlich froh sein, dass es den Chaos Computer Club gibt. Der entlastet Sie in dem Fall.
Nee. Also die technischen Möglichkeiten gibt es ja, wie der Herr Pritlaff sie beschrieben hat. Natürlich, auch dieses Wissen ist ja nicht nur beim Chaos Computer Club, das ist an vielen Stellen angesiedelt. Das ist also heute, glaube ich, für Informatik studiert. Das Projekt im 3. oder 4. Semester, dann ist das alles beherrscht. Das ist ja keine Geheimniskrämerei, die hier stattfindet, das ist alles bekannt. Die Frage ist aber, welche Motivation eindringt, dies so zu tun, ja. Ich komme aber wiederum auf die Frage, die uns ja hier stellt und wo wir eben auch, sagen wir, etwas kontrovers diskutiert haben. Das Ergebnis einer solchen Sendung sollte ja auch sein, zu vermitteln, ist der Hacker nun etwas, was ich werden will? Ne? Boah, ich bin stolz, ein Hacker zu sein. Oder sollten wir nicht vielleicht einem Jugendlichen, es geht ja doch primär um diese Zielgruppe auch, vermitteln, hallo, naja, will ich wirklich Hacker werden oder will ich was anderes sein? Also diese Begeisterung, die hier in Teilen vielleicht etwas forciert wird, die möchte ich einfach eindämmen. Ich sage, es gibt sicherlich sehr technisch, sehr versierte Berufe, in denen man das alles tut, ja, was eigentlich der Techniker auch beim Chaos Computer tut, nur macht er es unter einem anderen Label. Also die Fachkompetenz der Kollegen im BSI, die schätze ich keineswegs geringer ein als das, was der Chaos Computer Club hat. Nur, dass wir da vielleicht etwas zurückhaltender sind in dem sich Mitteilen dessen der Fähigkeiten, die wir nun haben.
Da kommen wir noch an einen interessanten Punkt, weil es geht uns doch überhaupt gar nicht um Computertechnologie. Hacker sein ist einfach eine Mentalitätsfrage, die von Computern und Netzwerken vollkommen entkoppelt ist. Hacker sein ist eine Art und Weise, wie man auf die Welt schaut. Das ist eine Art und Weise, wie man die Welt wahrnimmt und wie man mit den Informationen, die sie einem gibt, umgeht und wie man auf Herausforderungen reagiert. Ein Hacker muss nicht mit Computern arbeiten. Es gibt Hacker in ganz anderen Bereichen. Ich würde auch die Tätigkeit der ZIA im Wesentlichen als Hackertätigkeit verstehen, weil sie einfach auch der Gesellschaft auf eine Art und Weise gegenübersteht und sagt, okay, da seid ihr mit euren etablierten Methoden und Vorstellungen, wie die Dinge zu sein haben. Wir hebeln das jetzt mal von unten aus und gehen einfach ganz neue Wege. Und das ist genau das, was die Hacker tun in technischer Hinsicht, aber was eben auch Hacker in anderen gesellschaftlichen Bereichen machen.
Ist das der Kulturtypus der Zukunft, Herr Friebe?
Das wollte ich gerade auf ein Ende sagen. Also ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht so groß, ob die kommende Generation sich bewusst entschließt, Hacker zu werden, weil sie nämlich auf eine bestimmte Art und Weise mit dem Hackergehen groß wird. Insofern, als sie nicht mehr bereit ist, einfach vor die Nase gesetzte Lösungen zu akzeptieren, Gebrauchsanleitungen zu lesen und zu befolgen, sondern mit einem ganz anderen Blick an die Welt herangeht. Das lernt man im Bereich des Internets und im Umgang mit Computern. Aber das erstreckt sich auf weitere Bereiche, wo man einfach sagt, muss das so sein? Muss ich das so benutzen, wie es ist? Oder kann ich da irgendwie selbst noch etwas hinzufügen, das für meine Zwecke adaptieren und anpassen? Und ich denke, das ist so, Alvin Toffler hat das in den 80ern schon als Haltung des Prosumings beschrieben.
Sprich, was?
Prosuming.
Prosuming.
Prosuming, eine Mischung aus Produzieren und Konsumieren. Mit der These damals noch Zukunftsmusik, es gibt keine Endkonsumenten mehr, sondern die Endkonsumenten werden zu Mitproduzenten. Und diese Haltung erleben wir jetzt in immer mehr Bereichen, also speziell in dem Moment, wenn man sich vorstellt, dass nicht nur Computer programmierbar werden, sondern in 10 oder 15 Jahren jedes Gerät, mit dem wir hantieren, in irgendeiner Weise eine digitale Schnittstelle hat und sich anpassen lässt. In dem Moment wird das natürlich zu einer Kulturtechnik, das Programmieren können, das Hacken, das selbst Eingreifen in die Dinge, in die Abläufe, in Systeme, die absolut überlebensnotwendig ist. Und von daher denke ich, ist das tatsächlich die kommende Generation, wird eine Generation von Hackern sein. Damit müssen wir uns anfreunden. Was sie damit macht, ob sie es produktiv nutzt oder destruktiv, das ist dann wiederum die alte Frage der kriminellen Motivation oder eben nicht. Aber da, denke ich, funktioniert es nicht, diesen Popanz aufzubauen zwischen Profis, die sich um Sicherheit kümmern, die wissen, was sie tun, und Amateuren, / Endkonsumenten, die das alles benutzen und in ihrem abgezäunten Garten sich weiterhin aufhalten und nicht mal versuchen, da diese Grenzen auszureizen. Ich denke, diese Grundhaltung wird nicht mehr funktionieren in Zukunft.
Also Konsum ist, wenn ich es richtig verstehe, der Produktion nicht mehr entgegengesetzt. Das ist sozusagen der zweite Akt der Produktion. Die Käufer machen mehr oder weniger das Gleiche wie die Designer. Sie kodieren Dinge neu, sie entfremden sie. Ich habe mal ein Beispiel gelesen, ganz einleuchtend, mit Turnschuhen. Turnschuhe haben viele Funktionen, unter anderem auch die, in einem Club Eintritt zu bekommen oder als etwas erkannt zu werden. Also dieses Umkodieren jeweils oder sich eine Franse reinzuschneiden oder irgendein Zeichen. Also jedenfalls das permanente Umfunktionieren. Das ist die Zukunft, wenn ich es recht verstanden habe. Das funktioniert dann vom Endverbraucher her. Ist das eigentlich dann das Ende der Großkonzerne, die ihre Massenware ausgestanzt und fertig ausschütten?
Das hinwiederum ist eine vielleicht etwas zu steile These. Perspektivisch, ja, perspektivisch geht es in die Richtung, dass Eigenbaumarken interessanter werden. Und wenn wir von Hacking reden, ist ja der ganze Bereich des Brand-Hackings, das ist wirklich kulturelles Hacken in dem Sinne, dass man ein Sinnsystem, was eine Marke darstellt, was einem vor die Nase gesetzt wird, nimmt und herausfordert, anders interpretiert, seinen eigenen Code dort einspeist und guckt, was passiert. Interessanterweise ist da die Diskussion schon etwas weiter, dahingehend, dass die Markenverantwortlichen von großen Konzernen sich die Brandstifter selbst ins Haus holen, um gewissermaßen das Immunsystem der Marke zu testen und sagen, hier ist die Marke, hier ist der Gencode der Marke, guckt mal, was ihr damit anfangen könnt.
Das wäre ja nun genau die Parallele, wie wenn das BSI sich Herrn Pritlove gelegentlich mal zu Diensten machen würde.
Es ist ja auch so, dass wir da in Kontakt sind, natürlich.
Da wird gesprochen, machen Sie sich nichts vor.
Ja, wird gesprochen. ich habe, also wir diskutieren jetzt etwas abgehoben. Der Hacker als Begriff, wie ich ihn verstehe, der macht uns Sorgen und ist zurzeit jemand, der der IT nicht dient in meinem Sinne des Verständnisses, sondern wir haben hier Probleme. Es gibt Berührungsängste mit dem Internet, weil eben der Hacker gefürchtet wird. Ich möchte aber ganz gerne auch eine andere...
Aber gibt es nur eine Zwischenfrage. Gibt es Bereiche, bei denen Sie sagen würden, dieses wilde Experimentieren der anderen Seite, der Hacker, ist das etwas, was Sie vielleicht so nicht leisten können? Sie müssen das alles simulieren, nicht, was die andere Seite tut.
Dort, wo Seriosität am Werk ist, muss bezahlt werden. Da sind Fachkräfte, die bestimmten Normen und Regeln folgen und die auch bezahlt werden müssen. Ein Großteil der Aktivitäten, über die Herr Pritlove berichtet, ist natürlich etwas, was nachts oder in der Freizeit oder sonst irgendwie unbezahlt stattfindet. Natürlich sehr, sehr hohe Energie. Deshalb ist man da auch in diesen Bereichen sicherlich auch in dieser Weise sichtbar, wie das der Fall ist. Natürlich, zweckfreie Forschung findet in anderen Bereichen statt, aber wir haben natürlich einen Anspruch an Seriosität. Ich möchte ja ganz gerne auch eine andere Sicht der Dinge einnehmen. Herr Pritlove hat ja eben dargestellt, der Hacker ist an und für sich jemand, der Technik unabhängig eben. Es ist eine Lebensphilosophie. Um das zu verstehen, wenden wir uns tatsächlich mal ab von der Technik, über die wir gesprochen haben. Ich gebe Herrn Pritlove die Möglichkeit, mal vielleicht zu skizzieren, was ist der Hacker, sagen wir mal, in der Berufssparte der Kfz-Mechaniker? Oder nehmen Sie einfach einen Hacker im Bereich des Bäckerhandwerks? Können Sie mir da mal skizzieren, wie da...
Beim Kfz kann ich. Da habe ich mir das nämlich sogar schon aufgeschrieben, weil genau das auch ein Teil der Jugendkultur war und ist, die Dinger tiefer zu legen, zu tunen. Da war ja auch im Grunde genau diese... Transformations...
War es nicht. Okay.
Nee. Also Sie wählen jetzt also von den Ihre Sicht in allen Ehren. Ich muss aber sagen, so der User hat Angst vor dem Hacker. Das ist für mich so eine Diskussion wie der Bürger hat Angst vor dem Terror. Tatsache ist aber, der Terror ist in unserem täglichen Leben eigentlich kein wirkliches Problem. Er wird als Problem dargestellt, um andere Sachen zu legitimieren. Genauso ist es mit diesem Hacker. Der Hacker wird so hervorgezogen, irgendwie aus dem Hut und so. Hier der böse Hacker überall im Internet. Die eigentliche Gefahr lauert in der Unsicherheit der Betriebssysteme, die die Leute benutzen. Die installieren ihr Windows und das ist einfach mal schon mal serienmäßig offen. Das ist ein viel, 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 viel größeres Problem. Viele Millionen, tausendmal größer als irgendwelche Hacker, die nachts über die Datenleitung reinschleichen. Sie sagten auch, Sie folgen bei Ihren Vorgehensweisen den Normen und Regeln. Das ist vielleicht der Kernunterschied. Wir versuchen halt, die Normen und Regeln ein bisschen zu umgehen, um auch einfach mal die Sicht von hinten zu bekommen. Und Ihre konkrete Frage, den Hacker im Kfz-Bereich. Naja, ich würde das mal als den Schrauber bezeichnen, der im Hinterhof in der Lage ist, einfach eine Maschine zu reparieren für 100 Euro, wo eine normale Kfz-Werkstatt sagt, oh, das Ding ist aber überhaupt nicht mehr zu reparieren. Da müssen wir ja den Motor komplett austauschen. Der Schrauber, der guckt sich das mal an und guckt sich das irgendwie an und meint so, ach, das Ventil und so, das Teil, das gibt's ja nicht mehr. Dann nimmt er sich irgendwie so eine Stange, sägt da ein bisschen was raus, geht mit der Flex ran, ballert das Teil irgendwie ran, kostet 5 Euro, funktioniert irgendwie auch und die Karre fährt wieder 2 Jahre.
Können Sie mir das mal schnell die Adresse richtigen geben?
Ich glaub, naja, diese Leute gibt's doch überall auf den Hinterhöfen. So. Und der Gas- und Wasserinstallateur, da kann ich Ihnen ein schönes Bild aus der Kulturwelt nennen. Da gibt's diesen schönen Film Brasil, in dem Robert De Niro den unabhängigen Gas- und Wasserinstallation Harry Tuttle mimt, der sozusagen die Probleme bei den Leuten löst, die das Central Service Services, das staatsgetragene Serviceteam niemals lösen kann und die dann einfach mit ihren Problemen sitzen bleiben und er kommt halt wie so ein Guerillakämpfer des Nachts vorbei und fixt eben das Problem auf eine ähnliche Art und Weise, wie ich das gerade für Kfz beschrieben habe. Das ist die Mentalität. Da können Sie das jetzt irgendwie doof finden, aber das ist das, was uns treibt und das ist auch das, was uns eine Menge Spaß macht und ich denke, das ist auch ein großer Unterschied, dass wir spaßgetrieben sind und von daher zu Lösungen kommen, die man einfach als normaler Angestellter so mit 9-to-5 gar nicht erreicht.
Also nicht, dass ich hier hilflos in dieser Diskussion erscheinen möchte, aber diese Sicht der Dinge, wie Sie sie darstellen, ja, das scheint mir aber nicht, sagen wir mal, die Meinung, die weit verbreitete Meinung zu sein.
Das kann ja sein, aber vielleicht ist das nach der Sendung ja schon wieder anders.
Ja, nach der Sendung könnten wir einfach mal hier runter auf unter den Linden gehen, machen da mal eine Volksbefragung, fragen 100 Personen, was sie unter dem Begriff Hacker verstehen, ja. Und ich wette, eine Eiskugel gegen 10, ja, das davon deutlich
klar,
mehr als
90... Aber das ist das Medienbild und das...
Ja. Nicht das Medienbild, sondern das ist das, was wir wahrnehmen nach außen, ja. Also jetzt nicht die Medien vorschieben, sondern sprechen Sie mit Nachbarn, sprechen Sie mit Freunden oder etwas. Die Darstellung, die Sie versuchen zu vermitteln, vermitteln. Ja, dieses Helfersyndrom, Sie haben es in beiden Bereichen wieder. Sie haben es beim Schrauber, der für wenig Geld hier jemanden aus der Patsche hilft. Sie haben es auch beim Gasinstallateur. Dieses ausgeprägte Helfersyndrom, was Sie in dem Hacker unterstellen, erkenne ich nicht und akzeptiere ich auch nicht.
Kann Na, dann müssen Sie mal bei uns vorbeikommen, dann können Sie das sich live anschauen.
Herr Innen, ich verstehe gerade Ihre Strategie nicht so richtig, dass Sie sich an diesem Begriff des Hackers, der nun mittlerweile doch auch in der breiten Bevölkerung deutlich positiver besetzt ist und wird, festhalten und dann tatsächlich die Klischees bedienen. Sie sagten gerade, das ist jemand, der bei Nacht sich einigt. Warum nachts? Also ich glaube, die meiste Arbeit dessen, was ihr da im Club macht, findet tagsüber statt, doch noch immer. Also das ist ja wirklich das reine Klischee. Und warum wollen Sie die wirklich alle in einen Topf schmeißen, anstatt zu sagen, das sind im Prinzip Verbündete und die, um die es geht, sind die wirklichen Kriminellen?
Muss ich mich vielleicht entschuldigen, dass ich über Nacht gesprochen habe. Ich hatte, muss ich sagen, jetzt eine Anleihe gemacht. Ich blicke nämlich hier links auf eine Darstellung des Chaos Computer Clubs und wir haben eben über die Cracker gesprochen und da wird der Mensch, ne, der Cracker ja auch skizziert, es sind Menschen, Klammer auf, meist pubertierende männliche Wesen, Klammer zu. Also Entschuldigung, ja, ich habe da nur eben abgelesen und deshalb bin ich dem auch verfallen, hier einfach ein Klischee aufzubauen. Ich nehme das zurück, hätte ich das nicht bei Chaos gelesen, hätte mich hieran erinnert, hätte ich sicherlich dieses Klischee nicht so verwendet.
Pubertierend und männlich ist gleich Nacht. Nachtaktiv.
Nein, das war jetzt eine Analogie. Ich hatte das jetzt...
Gut, ist geschenkt.
Ja, ist geschenkt, aber ja. Wenn wir hier mit Klischees oder solchen Dingen arbeiten, sorry.
Ich stelle aber eine gewisse Dichotomie fest, einen Widerspruch zwischen zwei Elementen, die mit dem Hacker verbunden sind. Auf der einen Seite ist es dieses relativ zukunftsfrohe, man könnte auch fast naiv sagen, jedenfalls sozialromantisch gefärbte, Informationen teilen und verbreiten. Informationen sind offen, sozusagen alle Menschen werden Brüder, solange der Informationsfluss läuft. Das ist ja...
Das ist sozialromantisch? Wie würden Sie sich denn fühlen, wenn morgen das Internet ausgeschaltet wird?
Ja, ganz mies natürlich.
Naja.
Aber ich versuche eine These zu konstruieren. Das war die erste Hälfte. Auf der anderen Seite ist aber auch ein großes Misstrauen. Also es gehört, glaube ich, auch zur Hackerkultur, sich abzuschotten. Es gehört, glaube ich, auch dazu, gewisse Allmachtsfantasien zu entwickeln, sich gegenseitig zu übertrumpfen, auszutricksen. Es ist ja so ein Tricksen eigentlich, das Hacken.
Ich weiß nicht, also von Tricksen zu Allmacht, das ist mir dann doch ein bisschen
alles nur Stichworte.
Zu weiter Weg. Ich meine, als ich jung war, natürlich, wenn man irgendwie 14 ist und man sitzt vor der Maschine, da hat man alle möglichen Fantasien. Da ist sicherlich Allmacht auch mal dabei, aber ob das nun wirklich jetzt das tragende Gefühl ist, was einen da nach vorne bringt, das weiß ich nicht. Ich möchte es einfach nochmal runterbrechen.
Gibt es nicht diese Allmachtsallüren des Bescheidwissers, dass ich kann das?
Ich kann nicht ausschließen und sicherlich ist das auch so, dass der Einzelne halt auch mal Allmachtsfantasien hat. Aber ich meine, das ist sicherlich nicht nur im Bereich der Computertechnologie zu finden, sondern das ist etwas, was jeder Jugendliche irgendwann mal hat. Und der eine lebt es mit Gewalt aus, der andere lebt es vielleicht durch ja wirklich die Nutzung seiner Gaben aus. Das ist eine sehr persönliche Sache an der Stelle. Darüber kann man nicht generell irgendwas ableiten, was jetzt für Hacker gilt oder nicht. Hacker sind auch nur Menschen. So. Aber es ist eine Gemeinschaft, die Interesse und Spaß hat am Forschen und am Überwinden von Grenzen. Aber das Überwinden von Grenzen, das kann halt auch sowas sein wie, ich besteige einen Berg. Das ist ja nicht gleich automatisch verboten und schlecht. Und im Computerbereich haben wir einfach das Problem, das ist alles noch neu und unverstanden. Und viele Leute sehen jemanden, der jetzt wie ein Zauberer auf der Tastatur 200 Anschläge die Minute runterrasselt und 1000 Zeichen auf den Bildschirm bringt, als etwas Bedrohliches an, aber nur, weil es etwas ist, was er nicht versteht, weil es eine neue, komplexe Technologie ist, die unverstanden ist. Und alles, was unverstanden ist, alles, was die Leute nicht kennen, fürchten sie. Da gibt's die Angst vor den Blitzen und dem Donner am Anfang und so ähnlich ist es halt jetzt auch mit dem Internet und der Computerprogrammierung. Aber warten wir nochmal 20 Jahre ab, dann ist das so weit gesackt. Dann sind Leute 30 und 40 und dann in Entscheidungspositionen, die halt heute einfach diese digitale Zeit als vollständig normal aufgenommen haben. Und dann wird da nicht mehr so drüber geredet werden. Da wird vieles von dem, was wir jetzt hier gesprochen haben, absurd klingen. Und diese Normalität leben wir halt im CCC schon seit 20 Jahren, weil wir sind halt nun mal schon so groß geworden. Und ich sage Ihnen, in 20 Jahren geht es den anderen auch so.
Als Diplom-Informatiker habe ich natürlich auch einen Anspruch an meine Berufskultur. Ne? Und man kann das Internet, so neu es auch ist und so interessant es auch ist, nicht als Marktplatz der Beliebigkeit hergeben. Und da gehört eine Professionalität dazu, einfach mit diesem Werkzeug umzugehen, auf dem viele Geschäftsprozesse, auf dem unser ganzes soziales Leben zurzeit aufgebaut ist. Das kann man nicht der Beliebigkeit und den Interessen und dem Reiz von Jugendlichen überlassen. Das Internet hat einen Anspruch an einen ernsthaften Betrieb und deshalb sollte es in dieser Form auch ernsthaft...
Du kannst aber auch nicht den Interessen der Firmen und des Staates überlassen, die da halt auch Kontrolle benötigen und auch die muss ausgesprochen werden. Und es gibt viele Tendenzen, die uns einfach extrem beunruhigen und wir sind diejenigen, die es aussprechen und wir sehen einfach die anderen Institutionen, einschließlich des BSI, an der Stelle nicht ausreichend warnen. Ich möchte Ihnen auch
das
gleich mal ein Beispiel nennen.
Mit dem Misstrauen.
Ja, das ist vielleicht nicht grundsätzlich so staatskritisch, wie Sie es anfangs geschildert haben, aber wir sind einfach generell kritisch. Dem Staat gegenüber, Firmen gegenüber, auch der eigenen Szene gegenüber. Wenn jemand Scheiße redet, dann muss das einfach auch aufgedeckt werden. Und ich will jetzt nochmal ein Beispiel geben, was Sie auch in gewisser Hinsicht betrifft. Das ist die Einführung von Computern im Wahlprozess. Da gehen wir einfach aktiv dagegen vor, weil wir wissen, dass das eine verdammt schlechte Idee ist, eine Wahl, die heute sicher auf Papier durchgeführt wird, mit Computern durchzuführen. Jeder, der halbwegs Plan hat von Computern, muss verstehen, dass das ein großes Problem ist. Trotzdem wird das irgendwie betrieben. Aber die Überprüfung dieser Systeme wird noch nicht mal dem BSI überstellt, sondern das liegt bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die sich halt auch mal um Geldautomaten gekümmert hat. Und irgendwie wurde da halt die Logik gezogen, dass so ein Wahlcomputer sowas Ähnliches ist wie eine Glücksspielmaschine. Das sehen wir aber nun wirklich anders und wir sind da die einzig erkennbare Stimme, die da ausreichend warnt. Und da sehe ich die anderen noch nicht mitziehen. Von daher ist so eine Kontrolle von unten absolut notwendig, in Zukunft sicherlich noch mehr als bisher schon. Und habt auch überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass wir uns da in so eine kriminelle oder Hobby-Ecke stellen lassen müssen, weil das ist sehr seriös. Nennen Sie es sozialromantisch oder wie auch immer. Wir haben eine Verantwortung, die sich aus unserem Wissen und unserem Verständnis der Welt ableitet. Und wir sind vor allem bereit, diese Verantwortung auch wahrzunehmen.
Das klingt ja sehr staatstragend jetzt. Ja, ein zweiter Punkt wäre vielleicht, ich will zum Abschluss noch einmal in die Vergangenheit blicken, weil Hacker eigentlich immer auch so einen heroischen Background haben. Also es gehört einfach zur Szene, dass man Geschichten hat, wie man mal was ganz Dolles pexiert hat. Und deswegen frage ich Sie jetzt, was ist denn innerhalb Ihres Hackerlebens oder Ihrer Hackererfahrung das Tollste, was Ihnen je untergekommen ist, Herr Pritlaff?
Das Tollste, was mir je untergekommen ist. Ich glaube, das Internet ist an sich eigentlich das Tollste. Also wenn es das nicht gäbe, müsste man es halt sofort erfinden.
Ja, ich meinte tatsächlich einen gelungenen Hack natürlich.
Einen gelungenen Hack.
Ja, es ist ja, auf der Darstellung heißt es ja auch, also man wird Hacker genannt. Das heißt, man muss sichtbar sein, man muss in der Szene bekannt sein und erst wenn jemand sagt, du bist ein Hacker, dann ist man erst einer. Man ernennt sich nicht selbst, sondern man wird... Und ich glaube, die Frage geht in diese Richtung. Was war das Ereignis, ne, was so bekannt wurde, dass man gesagt hat, boah, mit diesem geilen Hack ist Herr Pritlaff bei uns in der Community. Ab jetzt nennen wir ihn Hacker.
Ja, das war bei uns, wenn Sie schon so fragen, war das sicherlich das Projekt Blinkenlights, was wir gemacht haben. Die Lichtinstallation am Haus des Lehrers hier am Alexanderplatz, wo wir mal eben in 5 Wochen von Planung bis Durchführung ein Haus in einen Bildschirm umgewandelt haben. Aber nicht nur das, wir haben es halt auch gleich als Plattform gemacht und jeder konnte auf diesem Haus Spiele spielen mit seinem Mobiltelefon. Leute konnten Filme und Liebesbriefe dort absetzen und waren selber vollständig in der Kontrolle. Und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass es so einer kleinen Gruppe von ungeordneten Leuten mal so eben gelingt, so ein Ding in die Mitte zu stellen. Wir haben das ja noch am 11. September 2001 eingeschaltet und waren dann sozusagen wirklich zu einem extrem speziellen Zeitpunkt in der Öffentlichkeit und waren dann auch in der Lage, die Geschehnisse dort interaktiv zu kommentieren und zu begleiten. Das war sicherlich für mich jetzt so der wichtigste Hack, der auch jetzt so, sagen wir mal, mit Computersicherheit wirklich gar nichts zu tun hat. Hier ging es wirklich darum, den Leuten zu zeigen, was einfach möglich ist, wenn man eben wirklich was möchte und wenn man wirklich auch den Spaß und die Beteiligung der Leute in den Mittelpunkt stellt.
Also nichts Subversives, nichts Kriminelles. Fast bin ich enttäuscht, Herr Pritlaff, aber diplomatisch und klug ausgewählt als Beispiel.
Ja, blinkenlights.de, können Sie sich ja mal angucken. Blinkt immer noch schön im Internet und wird es auch bald wieder geben.
Und führt uns zum Ende des SWR2-Forums über Hacker und Hexen. Das Medienbild ist ja schuld an allem. Es hat sich nach dieser Sendung sicherlich dramatisch verändert. Dank dafür geht an Günter Ennen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Holm Friebe von der Zentralen Intelligenzagentur und Tim Pritlaff vom Chaos Computer Club. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.
Morgen hören Sie im SWR2-Forum: Weder senil noch Spielball falscher Berater. Das neue Bild des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Im Programm geht's jetzt weiter mit einem Gedicht.